Jahr nähert sich dem Ende. Was wünschst du denn zu Weihnachten?
Wenn doch's weg, geht immer, oder?
Mhm.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 74 vom Wartungsfenster vom 11. Dezember 2024 mit mir, mein Weihnachtswichtel.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Hallo. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Unweigerlich.
Wirklich, ja. Das geht jetzt ganz schnell. Haben wir überhaupt noch? Wie viele Aufnahmen haben wir noch dieses Jahr?
Ja, ich befürchte, das wird die letzte Aufnahme jetzt dieses Jahr werden. Also wir hätten ja eigentlich dann noch eine eine Veröffentlichung am 25. Dezember.
Da will das doch keiner hören.
Genau, wollte ich gerade sagen. Da liegen wir wahrscheinlich alle voll gefressen unterm Weihnachtsbaum und dementsprechend sind wir dann erst im neuen Jahr wieder für euch da. Weil am 23. bin ich dann auch tatsächlich schon im Urlaub und bis dahin haben wir noch glaube ich, ein bisschen Arbeit vor uns und momentan ist die Terminfindung ja eh ein bisschen kompliziert.
Ja, Terminplanung ist so ein Ding, ne?
Kann man so sagen.
Jahr ist durch und Januar ist eigentlich auch schon durch.
Zumindest terminkalendertechnisch scheint er durch zu sein, ne? Also meine auch, so ist es nicht. Aber bei dir ja auch.
Ja, definitiv.
Naja, jetzt fängt das ja wieder an so mit Regeltermine fürs nächste Jahr planen. Ich habe es jetzt mal versucht, so ganz bold mir irgendwie so alle regelmäßigen Meetings auf einen Tag zu legen. Bisher hat das sogar geklappt.
Mhm. Sehr schön.
Mal gucken, wann mir das wieder torpediert
wird. Sehr praktisch, weil ich bei den meisten auch eingeladen bin.
Ja, aber das ist so, ne? Du hast dann, klar hast du immer mal wieder so die regelmäßigen Abstimmungsrunden bei Kunden und irgendwie, die versuchst du ja dann schon irgendwo immer unterzubringen, aber es hat ja zumindest in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass wir dann tatsächlich eigentlich Termine unterbrechen müssen, weil wir dann da irgendeinen anderen Call haben.
Ja, und das mag ich persönlich so überhaupt nicht.
Das ist natürlich für beide Seiten dann auch irgendwie lästig, ne? Du wirst ja dann klar. aus der einen Arbeit rausgerissen und kannst dich dann auch natürlich schlecht auf den anderen Termin vorbereiten. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen entzerrt, wenn wir so unsere allermeisten Regeltermine oder Regelcalls an einem Tag haben. Und dann können wir uns die anderen Tage hoffentlich etwas mehr auf unsere Kunden und unsere Arbeit konzentrieren.
Ja, wir schauen mal im kommenden Jahr, dass wir auch unseren üblichen Veröffentlichungsrhythmus mal wieder anstreben. Wir haben schön vorsichtig gesagt, oder?
Nennt man sowas jetzt überspezifisch?
Nein, ihr wisst, was ich meine.
Ja, genau. Also wir versuchen das wieder alle zwei Wochen. Wie gesagt, jetzt war es gerade terminlich ein bisschen eng und wir geloben da Besserung. Und trotz unserer Schluderei mit Termin hat uns die Yvonne ein bisschen eine kleine Spende in den Hut geworfen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
Danke.
Link findet ihr in den Shownotes. Dann, wer mag, kann uns da auch was in den Hut werfen. Ansonsten lasst 5-Sterne-Bewertungen hageln. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, noch 3. Hier sind wir schon bei 36.
Ja, guck an.
Immerhin. Es sind also 3 dazugekommen. Am besten bei iTunes, weil irgendwie darauf greifen dann immer noch viele Verzeichnisse zurück. Und das hilft uns natürlich dann auch, diesen Podcast zu streuen. Ansonsten neigen wir ja nicht unbedingt dazu, die Werbetrommel zu rühren. Aber wenn wir woanders zu hören sind, machen wir es dann doch. Jetzt ist nämlich die Folge 5 von den Faxinformatikern rausgekommen.
Mit dem schönen Titel Mozzarella Feuerfuchs.
Ich wundere immer wieder, wie der Marius auf diese Titel kommt. Ich finde sie sehr, sehr schön.
Na, wir wissen, wie er auf diesen Titel gekommen ist. Aber
Das müsst ihr dann schon hören. Da wird es erklärt. Die nächste Folge ist auch schon im Kasten. Wird wahrscheinlich diese oder nächste Woche rauskommen.
Ja.
Und tatsächlich war ich dann auch im Technik, Folge 193 bei Marius zu Gast. Da haben wir uns über das Thema Faszination und Herausforderung des Self-Hostings, digitale Souveränität und den digitalen Nachlass unterhalten.
Spannend, da hast du auch bestimmt viel zu erzählen gehabt.
Ja doch, das war eine ganz, ganz schöne Folge und kann ich jedem nur empfehlen. Link ist in den Shownotes. Das ist eine von diesen Technik-Sonderfolgen, die eigentlich zwischen den Tagen rauskommen sollte. Jetzt ist die noch nicht ganz zwischen den Tagen rausgekommen, aber da kann ich auch jeden nur animieren. Schaut mal, hört da mal rein. Da sind viele lustige Sachen dabei. Ja, lustige Sachen hast du auch gehabt, ne?
Ja, ach so, meinst du, jetzt wolltest du auf die Prüfung hinaus?
Ja, die du gemacht hast, die ich lustig vor mir herschiebe. Also schieben im Sinne von, ich verschiebe immer wieder den Termin.
Ja, weil was kann man sonst meinen, wenn er von lustigen Dingen redet? Ich habe die Microsoft MS 102 gemacht. Das ist der Microsoft 365 Administrator Expert.
Ja.
Genau. Jetzt habe ich dich fragend angeguckt. Ja, es ist der Expert. wir hatten ja bislang eher die Associate-Prüfung. Das haben wir ja schon haben wir mehrere von, die wir auch regelmäßig schön verlängern, aber wir brauchten noch eine Advanced-Zertifizierung, nämlich MS 102. Ja, war ganz witzig.
Ist aber kein Ersatz für unsere Messaging-Administrator, die man einfach so gecancelt hat.
Die hat man einfach so gecancelt und man kann die auch nicht, also es gibt auch kein richtiges Ersatzprodukt, also keine Ersatzzertifizierung. Ich bin da ein bisschen ratlos, weil ich will jetzt nicht plötzlich irgendwie ein Teams-Administrator-Associate machen.
Nicht.
Neu, nein.
Schade.
Ich bin froh, wenn mein Teams läuft und funktioniert. Also.
Kollege Gegenüber wusste heute zu berichten, dass ausnahmsweise heute mal wieder irgendwelche externen Kontakte bei ihm als unbekannt angezeigt wurden, was ein sicheres Indiz darauf war, dass Microsoft mal wieder irgendwas hatte.
Ich habe schon geschafft, dass ich selber als mir als unbekannt angezeigt wurde.
Weiß ich nicht, haben wir den Günther Borns Blog heute schon studiert? Vielleicht hatte Microsoft wirklich irgendeinen Ausfall.
Könnte sein. Ja. Habe ich nicht reingeguckt heute.
Ja, ist ja sehr zuverlässige Quelle.
Zu meiner Schande gestehen. Aber ja, war eine sehr breite, sehr bunte Prüfung mit allem Möglichen aus Purview und Defender und so ein bisschen so ein Tacken in Tune, aber eigentlich nur das, was du im Zusammenhang mit Defender brauchst. Mhm. Ganz viel Data Loss Prevention, wo wir nicht so wahnsinnig viel mitgemacht haben bisher. Ne? Aber eben halt auch so Basics der M365-Administration.
Ja, das ist ja tatsächlich was, wo wir dann tatsächlich immer vielleicht dann doch immer ein bisschen hinterherhinken, weil das ist ja tatsächlich Administration, ne? Also deswegen, du sagst gerade DLP, natürlich machen Kunden bei uns DLP, aber
ja, klar.
Wir sind selten die dann sagen, so setzt du das auf, da leitet man die Kunden vielleicht noch maximal an und den Rest machen die halt selber.
Ja, klar.
Ja, das stimmt. Schönes Stichwort war ja, ne? Messaging Administrator gibt es keine Nachfolgeprüfung und wir mussten vor ein paar Tagen erschreckend feststellen, dass unser Nutanix Certified Professional Multi-Cloud Infrastructure 6.5 läuft aus und wir haben noch keinen Ersatz.
Wir haben noch keinen Ersatz oder Nutanix hat noch keinen Ersatz,
genau, weil irgendwie die für 6.10 ist halt noch in der Beta und
bis dahin können wir gar nichts machen, ne? Aber wir verlieren deshalb nicht unseren Partnerstatus, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich egal, aber ich hoffe nicht, dass es dann wieder so ein Move gibt, so ist ausgelaufen, jetzt musst du dann irgendwie wieder beim Urschleim anfangen.
Ach so, wieso? Gib mir den Flo nochmal, fahren wir nochmal besuchen.
Genau. Machen wir nochmal ein paar Tage in Stuttgart. Da, oder? Nein, es ist ja Leinfelden, echter Dingen. Mhm. Es ist Stuttgart. Vielleicht schicken sie auch nochmal eine Mail hinterher, April, ne? War gar nicht so schlimm. Da hat Broadcom sich mal wieder irgendwie eingeleistet. Mhm. Und zwar haben sie wohl versucht, den VCDX, also den VMware Certified Design Expert, abzukündigen.
Oh, ausgerechnet.
Ja, haben das Programm abgekündigt, haben eine FAQ veröffentlicht und nach ein bisschen Shitstorm auf allen Kanälen kam dann wohl so eine E-Mail an die ganzen VCDX, so, sorry, uns ist da irgendwie so eine E-Mail-Glitch passiert und eigentlich wollten wir das gar nicht abblasen und April.
Jetzt mal nur so für uns nicht VMware-Zertifizierte. Das war die höchste Zertifizierung, die man haben konnte.
Das war die höchste Zertifizierung, also genau, so mit Design einreichen.
Wo du auch eine laufende Nummer bekommen hast und halt wirklich das hervorheben konntest, dass du einer von wenigen bist, der diese Zertifizierung gemacht hat.
Ich glaube, es waren am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 400 weltweit? 500 okay, weltweit, krass. Also deutlich weniger als zum Beispiel CCIEs oder so, ne?
Ja.
Das war schon ein bisschen, das sah jetzt schon so ein bisschen cheesy aus, was sie da gemacht haben. Also sind sie auch wieder zurückgerudert und eine andere Sache, wo Broadcom auch zurückgerudert ist ja, sie hatten ja gesagt, so die 2000 größten Kunden, die wollen sie dann halt selber befummeln. und die halt aus dem Channel entfernen und direkt betreuen. Und jetzt sind es nur noch die 500 größten und die anderen sollen dann wieder an den Channel zurückgehen.
Das ist aber nett.
Ja, ich weiß nicht, ob das sind so alles so Sachen, wo sie irgendwie schlechte Rückmeldungen bekommen oder gesagt bekommen, das ist jetzt nicht so geil.
Ja, es dürfte nicht das Einzige sein, wo sie schlechte Rückmeldungen bekommen.
Ganz bestimmt nicht.
Ja, die legen schon an manchen Stellen sehr seltsames Geschäftsgebaren an den Tag.
Ist so. Ne? Also,
so Angebote zusagen und dann hinterher sagen, Edge.
Auch das.
Komisch.
Auch das. Aber mal gucken, Broadcom wird uns da sicherlich noch viel Freude bereiten, in positiver wie negativer Hinsicht.
Ja. Hast du gut gesagt.
Freude bereitet uns aber Nutanix. Sie hatten es ja von.
Weihnachtsgeschenke?
Ja, da gibt es Weihnachtsgeschenke.
Gibt es Swag?
Nee, da kommen wir später zu.
Ja, ich vermisse ja immer noch. Also, ja, es gibt Nutanix Swag, aber es gibt keine Polo-Shirts oder irgendwas für Damen. Sowas gibt es da nicht.
Immer noch nicht, ne?
Ja, ich habe
das schon an der richtigen Stelle eingekübelt.
Wir haben uns hier im Podcast darüber beschwert, ich glaube.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob das das richtige Sprachrohr ist.
Mal gucken. Aber du meinst was ganz anderes.
Ja, genau. Also wir hatten uns ja gerade noch beschwert, von wegen unser NCP MCI 6.5 läuft aus und 6.10 ist noch nicht da. Und vor ein paar Wochen poppte schon mal bei Reddit so ein Thread auf, wo dann jemand einen Screenshot aus irgendeiner Kompatibilitätsliste gepostet hat, mit dem Ergebnis, auf einmal tauchte da eine AOS 7 auf.
War das auch so ein Ups?
Wahrscheinlich.
Die E-Mail ist ja, versehentlich rausgegangen.
Na, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding jetzt, wie letztens bei HPE auch, wo ich ein SPP runterladen wollte und auf einmal Gen 12 zur Auswahl hatte.
Ja.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch zu sehen ist, aber ja. Das heißt, wir werden bald auch dann Gen 12 ProLiance haben. Ja,
was ich witzig finde, ist, dass ich vor 2 Wochen noch einen Apollo Gen 10 ausgerollt habe. 9.
Ja gut, aber da haben sie auch, glaube ich, noch keinen Ersatz. Ne? Ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass der Apollo irgendwie alt ist, sondern einfach nur das Servermodul, was da drin ist, ist halt irgendwie Gen 10 und das ist ja einfach zu lösen. Sie müssten es halt nur mal machen.
Genau. Ja. Aber das gut, war ja das jetzt, ist, es ist noch nicht offiziell raus. Hat man schon Termine?
Ich habe noch kein Announcement irgendwie gesehen. Also unter vorgehaltener Hand, ja, aber halt noch, glaube ich, nichts Offizielles.
Okay, aber dafür hast du schon an den neuen Funktionen hast du schon ganz schön viel rausgekriegt, ne? Was an AOS 7
ja,
nee, kommen
also,
soll.
Achso, du meinst AOS. Ja,
ach so,
genau.
Sorry.
Also wir werden jetzt AOS 7 und AHV 10 sehen.
AHV 10, du meinst jetzt nicht irgendwie wieder AHV 20, 24, irgendwas, 2025,
halt
schlag mich tot.
Halt den Gedanken fest, okay. Wir kommen gleich drauf zu. AOS 7, also Release Notes gibt es schon. Es gibt auch ein neues Prism Central 2024.3, was da die Voraussetzung ist.
Mhm.
Ich denke, das Zeug wird jetzt auch zum Download schon bereitstehen. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze mal zerlegen, nämlich die Neuerung von AOS und die Neuerung von AHV.
Ja, klar.
Unter anderem wird nämlich AOS 7 Support für Cloud KMS mitbringen. Ja, also die typischen Key Management Provider, die cloud-basiert sind. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn ich so NC2-Cluster oder so habe.
Mhm.
Also wo ich ja tatsächlich kein Stück Blech irgendwie habe, was irgendwo im Data Center ist. Da wird es Support für geben. Wir können bei VMs endlich CPU-Hotplug deaktivieren, auch SCSI-Controller deaktivieren. Aber das ist allerdings irgendwie noch ziemlich unspannend. Das sind so Nebensächlichkeiten.
Was heißt denn, ich kann SCSI-Controller deaktivieren?
Das müssten wir jetzt genau nochmal nachgucken, was Sie damit meinen, weil das habe ich jetzt auch in den, zumindest in den Release Notes nicht weiter elaboriert gefunden.
Ach so, okay.
Was aber tatsächlich viel spannender ist, ist ein neuer Cluster Fault Tolerance Mode, nämlich OneNote and OneDisk.
OneNote and OneDisk ist ja eigentlich, kannst du das doch mit N+2 auch erreichen. Also N, ja.
Ja, es ist eigentlich RF3, ne? Also eigentlich 5 Nodes. Was wir kennen, ist ja ein Node oder eine Disk. Und jetzt ist halt neu, dass ich eine Node und eine Disk bei 3 Nodes verlieren kann oder halt 2 Disks in 2 unterschiedlichen Nodes. Und das ist definitiv eine.
Irgendwas habe ich jetzt daran nicht verstanden.
Naja, bisher konntest du verlieren entweder eine Node oder eine Disk. Das war RF2.
Kam das nicht irgendwie auch immer auf die Größe an deines Clusters und was du
natürlich,
als RF konfiguriert hattest?
Ja, nur was brauchst du denn für RF3? 5 Nodes.
Okay, also
jetzt kannst
es wird ein Schuh draus, wenn du sagst, Ich habe was Neues für 3-Node-Cluster. Aha, okay.
Und ja, also es hat noch so ein paar, es gibt da noch so ein paar Sonderlocken. Also wie macht das Cluster das? Naja, sie reduzieren halt temporär den Replication-Faktor für den Container und speichern halt nur 2 Kopien der Daten und markieren den Write dann als fertig. Und wenn dann der dritte Node oder die Disk und alles wieder da ist, dann holen sie das halt nach. Damit das geht, gibt es allerdings noch so ein paar Klippen zu umschiffen. Also zum einen, wenn du Hyper-V als Hypervisor benutzt, dann geht es nicht. Also es ist nicht supported mit Hyper-V, also nur mit ESX, I und AHV.
Ja, aber das ist ja eh, also dass überhaupt jetzt Hyper-V noch überhaupt supported ist, ja, das überrascht mich jedes Mal.
Also lustigerweise, also sie haben explizit gesagt, mit Hyper-V geht es nicht. Mhm. Also Xen ist ja mit AOS 6 komplett weg, ne? Also das ist ja gar nicht mehr. Mhm. Du kannst es nur konfigurieren, wenn du ein neues Cluster baust. Es ist also keine Option für bestehende 3-Node-Cluster. Es geht auch nicht mit NC2-Clustern. Mhm. Du kannst kein TDUP und Erasure-Coding anmachen.
Ja, gut, das ist ja auch einleuchtend.
Und du kannst halt keine Compute- oder Storage-Only-Nodes in das Cluster hinzufügen. Das heißt, das ist wirklich eine Option für einen, für so Edge Cases. Ne? Also wahrscheinlich ist das so, du hast sehr kleine Cluster irgendwo in Sites, so Remote Branch Offices und willst dann eine möglichst hohe Verfügbarkeit haben.
Ja,
dann,
das ist schon.
Dann kann man das machen. Wir haben 8 Terabyte Memory Support. Das fand ich auch wieder praktisch. Wir haben endlich die Möglichkeit, zentralisiert Passwortmanagement für die ganzen System-Accounts.
Für alle System-Accounts? Also, ja,
also
CVM,
Admin,
Root, und
Nutanix.
CVM
soweit
und
ich weiß
AHV?
AHV.
Oder?
Oh, soweit ich weiß nur AHV.
Also zumindest 50%.
Ja, aber immerhin. Sie haben schon mal damit angefangen.
Immerhin.
Ja. Wir können endlich Maschinen, die mit, wo eine WSL2 an ist, können wir endlich live migrieren bei AHV. Halt deswegen ein Problem, weil du brauchst für WSL2 Hardware-Virtualization.
WSL2?
Windows Subsystem for Linux.
Ach so, ja, nein, ich habe mich hier gerade aufgehangen, weil in den Notes tatsächlich was anderes stand.
Da steht ein Typo drin, ja.
Ja, da stand ein Typo, deswegen habe ich so irritiert nachgehakt. WSL2, ja, verstanden, kenne ich, ja.
Genau, wir haben endlich, oder was heißt endlich, ne? Skylake CPU Support für ESX 8 U3. Mhm. Es gibt Storage Policy Support für Volume Groups in Verbindung mit ESXi. Mhm. Und diverse andere kleine Add-ons. Also das sieht erstmal nach einem ganz robusten, einer ganz robusten Version aus. Aber das große Killer-Feature, das scheint halt tatsächlich dieses OneNote End One-Disk Clusterfort Torrents
zu
sein.
Das ist auch
Und ne, wie das halt so ist, also AHV gehört zwar nicht mehr zum Lieferumfang von AOS, man muss es ja jetzt immer wieder gesondert bereitstellen, aber wir bekommen mit AHV 10 endlich mal Semantic Versioning für AHV.
Dankeschön.
Wir müssen uns also nicht mehr fragen, okay, was ist denn AHV 2022.03.04.242, sondern wir bekommen endlich Semantic Versioning mit Major Minor Patch.
Großartig.
Endlich.
Großartig. Eines der größten Dinge, die mich immer irritiert haben. Man muss ja überlegen, wenn man allein schon die Frage gestellt bekommt, welche Version vom Hypervisor hast du jetzt gerade da drauf, dann musst du erstmal nachgucken gehen. Jetzt merkt sich ja kein Mensch.
Ja, und also aus der Versionsnummer wird es halt auch nicht so richtig klar, was das jetzt ist.
Mhm. Also, okay. Ja.
Wir bekommen für die neuesten Intel Sapphire CPUs Support. Das sind diese lustigen, die haben ja so noch so spezielle Accelerator mit dabei, also für Encryption, Compression, Load Balancing, also Offloading von Tasks und so weiter. PCI Express Pass-Through für Guest VMs, ja, ist mit dabei.
Ach, nett.
Yes. Mhm. Ja. Wir bekommen Support für Repair Host Boot Disks und Repair Functionality direkt aus Prism Element für Compute Only und Storage Only Nodes. Boot Device Order Configuration aus der AHV CLI und Support für die ganzen NVIDIA oder Support für NVIDIA A2 und H100 GPUs. Also, das ist wahrscheinlich ein Tribut für dieses ganze AI-Graffel.
Mhm. A Boot Device Order Configuration vom ACLI. Interessant, das ging vorher nicht.
Also ganz ehrlich, ich habe es auch noch nie gebraucht. Aber
ja, ich habe schon mal gebraucht, dass dann irgendwie eine Disk irgendwie, du musst sie dann irgendwie in IDE umwandeln oder sowas. Aber ja, da habe ich auch in ACLI keinen Befehl gefunden, mit dem ich die Boot Order dann setzen kann. Das muss ich dann wieder in der GUI machen und dann denkst du, ich hätte es ja schon gerne etwas konsistenter.
Aber irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Also man sieht halt immer auch den entsprechenden Feature-Request, der dahinter steckt. Kann man sich in den Release Notes mal anschauen. Gut, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir so die Umgebungen, die wir haben, auf 6.10 bringen, bevor wir hier irgendwie so Bleeding Edge machen.
Ja, ein paar haben wir ja schon.
Ja, genau. Weil 6.10 ist ja LTS und wir sind ja eher die Freunde von LTS. Mhm. Also weiß jetzt auch gar nicht, ob jetzt AHV10, AOS7, ob das ein LTS oder wahrscheinlich wird das erstmal kein LTS sein. Ich denke mal.
Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Also wenn 6.10 LTS ist, dann wird nicht so schnell ein neues LTS kommen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch.
Das ist wahr.
Ja, das hat zumindest Nutanix Geschenke unter den Baum gelegt, etwas früher.
Während wir wie wir gerade gesagt haben, nicht so gerne Bleeding Edge Updates quasi am gleichen Tag machen, mussten wir das bei Veeam jetzt tatsächlich doch zeitnah, ne?
Ja, aber weil sie dann wieder mal das eine mit dem anderen vermischt haben, ne? Sie haben dann halt eine neue Version auf den Markt geschmissen und gesagt, hier, die stopft folgende Lücken.
Ja, genau. Nachdem sie die neue Version auf den Markt geschmissen haben und ich noch dachte, mache ich mal irgendwann in ein paar Wochen oder sowas.
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was ich zuerst gesehen habe, ob ich erst die Ankündigung für 12.3 gesehen habe oder erst den KB-Artikel gesehen habe, welche Lücken mit 12.3 gestopft wurden. Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Tatsächlich habe ich, ich bin ganz ehrlich, das Advisory habe ich zufällig irgendwo, ich habe keine Mail darüber bekommen. Also ich habe eine Mail bekommen, dass 12.3 draußen ist, aber nicht das Security Advisory dazu. Da bin ich irgendwie anders drüber gestolpert.
Ja, weil es ist ja auch nicht, also sie haben ja in 12.3 Lücken gestopft und es waren, glaube ich, irgendwie 6 an der Zahl und da war keine unter 7 dabei.
Ja,
also
ne?
Das schon
also
alles nennenswerte Lücken. Da war zum Beispiel, es waren 8,8 dabei. Also, ne, wohlgemerkt, alles für alles musste man authentifiziert sein als Benutzer.
Ja,
dann hatten sie aber, also es waren viele Lücken dabei, die sie mit aus dem Internal Testing gefunden haben. Es war, glaube ich, nur eine dabei, die von einem Security-Dienstleister genannt wurde oder veröffentlicht wurde. War zum Beispiel eine dabei, das war 2024/40/717, authentifizierte Benutzer können Pre- und Post-Backup-Skripte nutzen, um dann auf den Zielsystem Code als Local System auszuführen.
Ah, IGIT.
Oder 42451, naja, da können halt authentifizierte Benutzer, wenn sie eine bestimmte Rolle haben, Credentials im Klartext auslesen. Oder sie können bei 42453, das war auch eine 8,8, können halt authentifizierte Benutzer Files auf den ESXi-Host hochladen.
Nein.
Also das sind alles so Sachen gewesen, wo man lieber zu früh als zu spät patcht.
Ja, genau.
Dementsprechend haben wir das auch relativ schnell ausgebracht. Aber eine Sache war dabei, die fanden wir dann auch ganz geil, nämlich endlich Application-Aware-Backup-Support für AHV.
Also so richtiges Application-Aware-Backup. Bislang war es ja wohl so, dass versucht wurde, über die NGT, VSS-Snapshots und so weiter zu sichern. Und das hat ja wo die NGT drauf waren und VSS aktiviert war und sowas, so prinzipiell ja auch mal funktioniert. Aber es war immer irgendwie hässlich, weil wir wollten seinerzeit zumindest NGT, also die Guest-Tools, nicht unbedingt auf allen Hosts haben, weil das eben seinerzeit noch nicht IP-less lief.
Genau.
Ja,
das hat sich ja mittlerweile auch geändert.
Das hat sich mittlerweile dankenswerterweise geändert und ich nehme an, das hat auch einen Zusammenhang hier.
Möglicherweise.
Zum anderen, ne, VSS, man konnte es nicht abschalten. Also es hat wirklich bei jeder VM dann immer versucht, einen VSS-Snapshot zu machen und bei vielen war es entweder bei NGT nicht aktiviert oder einfach auch gar nicht sinnvoll. Ich will ja gar nicht von allem irgendwie Application-Aware, brauche ich ja gar nicht von allem.
Korrekt.
Ja.
Korrekt.
Ja, also.
Ja, dazu kam ja auch, dass Nutanix selber gesagt hat, ne, die Nutanix Guest Tools, also die NGT, bitte nur da installieren, wo er die wirklich braucht. Und das ist ja so komplett entgegengesetzt zu dem, was wir so von VMware Tools kennen, ne? Weil VMware Tools klatschte überall drauf und die NGT eben nicht.
Ja, genau. Wobei inzwischen wäre es mir wahrscheinlich sogar egal, ne? Weil es inzwischen IP-less funktioniert.
Genau.
Aber ja, also du kannst jetzt, wie du es halt auch von VMware-Umgebungen gewohnt bist, im Backup-Job konfigurieren, welche Maschinen du Application-Ware sichern willst und welche nicht. Mhm. Und dann eben auch mit den entsprechenden Service-Accounts, die kannst du dann auch hinterlegen. Ja, das ist ganz...
Macht die ganze Sache mit AHV ein bisschen runder.
Mhm.
Sehr schön. Mhm. Ja, also ne, wer es noch nicht hat, kann direkt mal 12.3 ausrollen. Jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht, ob wir jetzt dann vor der 13 noch ein weiteres Release sehen, weil, ne, hatten wir ja in der letzten Folge erwähnt, Wien 13 wirft seine Schatten voraus. Das ist natürlich dann nochmal ganz spannend, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Also das ist jetzt schon interessant, dass sie jetzt AAP für AHV jetzt so nachgeliefert haben. Also da hätte ich, also ich bin ehrlich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich hätte das für Veeam 13 erwartet, dass der Support für Application Aware Processing für AHV kommt. Dass sie es jetzt so in der 12.3 mal eben nachgeschoben haben, finde ich jetzt schon ganz nice.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
Insofern, wer noch kein 12.3 hat, bitte ausrollen, weil ne, gibt diverse Löcher, die gestopft wurden.
Ja, plus, ne, das Update läuft total schmerzfrei. Ja, also fast wie gewohnt. Braucht man sich eigentlich keinen Kopf machen.
Wobei eine Sache, die da wohl, ich will nicht sagen negativ aufgepoppt ist, ist aber so, er macht wohl ein Upgrade von Postgres.
Er macht ein Upgrade von Postgres, das hat er beim letzten Mal aber auch gemacht. Also beim Update auf 12.2 gab es Updates von Postgres und so weiter und so fort.
Aber hatte Veeam da nicht mal gesagt, dass sich die Admins bitte selber um ihre Postgres-Version kümmern müssen?
Ja, wobei, wo hast du das gesehen, dass er das Upgrade macht?
Ja, das ist so an Reddit an mir vorbeigelaufen.
Ach so, okay.
Und da bin ich mir jetzt, gut, da müsste ich nochmal genau gucken, ob ich diesen Reddit-Thread nochmal irgendwo wiederfinde.
Ja, weil um SQL-Server darunter musste man sich ja auch selber kümmern im Wesentlichen.
Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Hat natürlich auch in der Regel niemand gemacht.
Natürlich nicht.
Nämlich die allermeisten oder viele lebten natürlich dann jahrelang auch mit der SQL Express, ne?
Ja, klar.
Die ja ihre eigenen Problemchen so mit sich brachte. Mhm, insofern war natürlich der Schritt auf Postgres schon nennenswert, weil das eben auch auf die Performance, gerade so bei Restores oder so, Auswirkungen hatte. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Set noch irgendwo finde, was da jetzt genau das Problem war.
Und ja, wo ich das so sagte, schmerzfrei, eine Kleinigkeit ist bei einem, bislang nur einem Kunden aufgeploppt. Der hat beim ersten Backup-Job an dem Abend nach dem Update, hat er gefehlert. Also der Job ist einfach so mit einem Unknown Error abgebrochen, ist keine Mail rausgegangen darüber. Ah. Das fand ich ein bisschen creepy, aber dann habe ich den händisch angetreten, er ist durchgelaufen und seitdem habe ich die einfach scharf im Auge, ob dieser Job läuft. Tut er, aber es war jetzt so ein bisschen irritierend.
Ja, verständlich. Aber gut, ist ja bei Updates häufiger mal so, dass man da vielleicht nochmal ein Auge drauf wirft.
Ja.
Ja, ein Auge drauf geworfen haben wir ausnahmsweise mal auf ein Produkt oder auf einen Hersteller, den wir hier noch nicht so oft hatten, nämlich Arista.
Ja, den hatten wir wirklich noch nicht so oft.
Ja, wobei das ganz lustig ist, weil Arista war halt eine ganze Zeit lang sogar mal im Programm bei HPE.
Ja, ich weiß, ne? Ist immer an mir vorbeigeflogen und ich dachte so, warum habe ich die eigentlich noch nie in den Fingern gehabt?
Genau, tatsächlich haben wir die bisher noch gar nicht in den Fingern gehabt, aber ich bin da jetzt über etwas gestolpert, was sich erstmal ganz spannend las. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Wir kennen doch klassisches Stacking.
Du meinst so Backplane und Backplane mit dedizierten Modulen und Kabeln, genau. Und so, ja.
Wir kennen auch klassisches Stacking über DAC-Kabel, Glas, sonst irgendwas so, Stichwort VSF. IRF, VSX.
Das heißt, du machst dann so einen dedizierten Link auf, auch ja, Netzwerkports, nenne ich mal allgemein. Ja. Aber das ist ein dedizierter Link und was die darüber sprechen, weiß man, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau.
Ja,
die werden
und
nicht einfach
jetzt,
nur.
Habe ich natürlich gerade wieder den einen Fehler gemacht, VSX, weil VSX ist ja kein Stacking, sondern VSX. Aruba
so.
VSX ist ja klassisches MLAG.
Ich dachte, das käme jetzt noch dazu.
Ach so, ja. Genau. Wir kennen Multi-Chassis-Lags, wobei ich so jetzt aus dem HP Comware-Portfolio tatsächlich nur AOS-CX mit VSX so als klassisches Multi-Chassis-Lag kenne. Weil IRF
ja.
und VSF und ne, das war ja alles klassisches Stacking.
Ja, ist das klassische Stacking? Also es sind ja andere Ports, ne? Also es ist ja nicht beim
ja,
Backline-Stacking
auch hast klassisches du so Stacking im Sinne von, du hast halt ne, eine Control-Plane für den Switch.
Ja, genau.
Ne, das hast du ja bei VSX tatsächlich nicht.
Nee, ne, richtig.
Er synchronisiert
richtig
ein paar Sachen, aber du hast eigentlich zwei getrennte.
Genau, es ist ja auch immer, ich weigere mich auch immer, das Stacking zu nennen, weil für mich ist das halt kein
ja,
Stacking.
Wobei, also das ist schon ganz interessant. Ne?
Es sind getrennte Control-Planes. Also.
Ja, aber Kunden finden das schon verstörend teilweise, ne? Also Kunden, die halt bisher zum Beispiel VSX gewohnt waren, also eine IP für einen Stack. Ja, und
du meinst
kann,
VSF jetzt?
VSF.
Ja.
Habe ich jetzt gerade VSX wieder gesagt?
Ich glaube ja.
Ja, nee, VSF. Ne? So klassisch, so eine IP für ne, zwei, drei, vier, mehrere Switches. Ne? Und ich kann die lustig konfigurieren und habe dann halt meine Portnummerierung entsprechend und kann dann Ports mehrerer Switches zum Beispiel zu einer LACP-Lag
ja
zusammenbinden.
Ja,
und wenn
genau
du Kunden dann VSX hinstellst, so
ja
MLAG mit zwei ne, Control-Planes, dann finden viele das so, ne?
Genau, wie funktioniert.
Typischerweise
wie
wird nur
jetzt
die Hälfte konfiguriert, weil, ne?
Ja, wie gut, dass wir die Sync-Funktion anmachen, soweit es geht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es sind halt zwei Switches. Ich nenne das auch immer Verbund. Ich nenne es einfach nicht Stack. So bin ich mir ganz.
Hast du bei VSF oder auch IRF, was wir ja von Comware kennen, oder auch Huawei, oder Huawei? Ich musste mich da letztens korrigieren
Huawei
lassen.
Huawei? Okay.
Hast du das mal für Switches verwendet, die nicht im gleichen Schrank waren? Vielleicht sogar etagenübergreifend, RZ-übergreifend?
Ja, das wäre schon gegangen, ne?
Aber du wärst aber nicht nativ, also du wärst nicht auf den Gedanken gekommen.
Ja, weil die Designs, so wie wir das haben, wenn du zwei Rechenzentren hast, ne, so dann ist vom Design her halt irgendwie sinnfrei, das zu machen. Also ich bin noch nie zu dem Schluss gekommen, ist nicht so, als ob ich mit dem Gedanken nicht mal gespielt hätte, aber ich bin noch nie zu dem Schluss gekommen, zu sagen, wow, das wäre jetzt cool, über diese beiden Rechenzentren hier einen Stack zu haben.
Ich habe das tatsächlich mal bei einem Kunden, bei einem Krankenhaus in NRW, so in der Mitte von NRW, habe ich das mal gehabt. Da hatte ich vier Comware, ich glaube es waren 5900 CP, Flex Fabric. Das war ein Stack.
Ja, das ergibt ja nur genau dann Sinn, wenn du wirklich auch alle Verteiler oder alle Aggregation Switches oder wie auch immer, welches Wording wir jetzt verwenden wollen, wenn du alle Verteiler an deinen Core, an beide Cores anlegen kannst, also in beide Rechenzentren Leitungen hast, dann ergibt das auf jeden Fall Sinn. Aber wenn, ich habe halt keinen Mehrwert davon, wenn halt die eine Hälfte vom Stack noch läuft, aber der ganze Gebäudeteil da nicht mehr drankommt. Also deswegen hat sich das für mich aus dem Design noch nicht ergeben, aber das
ja, genau,
in dem
also,
Fall war,
ne,
das, war das so?
Ja, genau, das war so, ich meine, das war Core, da hingen halt dann Server dran und ja, die waren dann teilweise auch raumübergreifend angebunden. Ich fand das Design trotzdem irgendwie komplex. Das war mir, oder wäre mir persönlich zu schwierig zu managen gewesen.
Okay.
Das ist nicht so keep it simple, wie ich es normalerweise gerne hätte, aber ich kannte jetzt ja auch nicht, sicherlich nicht alle Anforderungen, die Entscheidung befeuert haben, das so zu machen.
Außerdem haben wir gerade dieses Jahr einen raumübergreifenden Core-Stack bei einem Kunden installiert. Wir beide zusammen.
Wir beide zusammen. Oh, scheiße,
bei den
muss
Kollegen
ich
in Bonn.
Überlegen. Oh, Tatsache.
Den anderen im Bund.
Oh, Tatsache.
Ja.
Oh, Tatsache.
Ja, 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 ja.
Ja, ja, ja.
Hier. Genau. Ja, ist fast rum, hast du schon wieder alles vergessen.
Habe ich schon wieder alles vergessen, was wir Anfang des Jahres gemacht haben. Ja, wir werden aber Anfang nächsten Jahres da auch Firewalls raumübergreifend implementieren.
Ja, richtig,
ne?
Richtig.
Okay.
Ja, ja, gucken wir mal, wir werden schon einiges an Leitungen übrig haben, keine Sorge.
Ja, müssen wir ja auch.
Okay, wir schweifen ab. Du wolltest von Arista.
Das war jetzt vielleicht notwendiges Vorgeplänkel für das, was Arista da gemacht hat, denn sie sind mit Swag um die Ecke gekommen.
Mit
nämlich
Swag?
Switch Aggregation Groups.
Sie nennen das Swag.
Swag. Also,
ich finde das hart Kudos, sympathisch, ja.
Ja, dafür, da wird sich wahrscheinlich jemand, da werden sich Tech und Marketing ein High Five gegeben haben für die Nummer.
Definitiv.
Und Arista wusste dann auch nichts Besseres, damit anzufangen, als zu sagen, sie bringen Swag ins Rechenzentrum. Konkret geht es darum, dass sie Switches zusammen, ja, zu einer Aggregation Group zusammenfassen, und zwar ganz platt über Ethernet. Und das fand ich dann schon wieder spannend, weil offenbar ist es ja dann, also ich meine, gut, du hast ja auch bei einem VSF benutzt du ja ganz normale Ethernet, SFP Plus, SFP 28 Ports für deine VSF-Links, aber sie sprechen darüber halt irgendein proprietäres Protokoll.
Wenn das so ist, ja, wahrscheinlich, genau. Ja.
In dem Fall ist es tatsächlich, ja, es wird ein sicherlich auch ein proprietäres Protokoll darüber gesprochen, aber halt über Ethernet. Und dann hast du eben deine Switch Aggregation Group mit bis zu 48 Switches. Und
48?
Du hast, ja, bis zu 48 Switches. Und du hast eine IP und administrierst das Ding quasi wie ein Switch.
Ich muss mal gerade überlegen, ob ich mir irgendein Szenario vorstelle mit 48 Switches.
Ja, gut.
Ich meine, ist ja ganz nett, ne?
Ja,
aber wenn ich so VSF oder sowas kann, 8.
Ja, aber wir sind dann natürlich auch in dem Bereich, also wahrscheinlich ist es genau dafür gedacht, dass du halt ganze Datacenter oder Gebäude oder Etagen oder was auch immer quasi wie einen Switch administrierst.
Spannend.
Also ja, finde ich auch spannend. Also sie supporten dafür die Verbindung auch Leaf-Spine, Ring, Chain. Und sie sagen auch, ja, wir machen in diesem Konstrukt machen wir dann halt auch SSU. Ne? Also minimale Downtime für Updates. Fand ich dann schon ganz spannend. Und sie haben halt die Möglichkeit, mit ihrer Cloud Vision LSS, also dem Leaf-Spine-Stack, dann nochmal einen obendrauf zu setzen. Wo man dann so ein Single-Entity-Management über diese ganzen Swags hat. Und dann auch da nochmal virtuelle Stacks zusammenstecken kann, also Switches gruppieren kann, zum Beispiel nach Gebäude, nach Stockwerk, nach Datacenter und dann eben auch Operationen, wie zum Beispiel auch das Provisioning von Switches, das Monitoring, Upgrading oder auch bestimmte Configuration Tasks dann auf so eine ganze Gruppe anwenden kann.
Ah, okay. Virtuelle Stacks.
Ja, wenn man da mal so ein bisschen den Kopf drum wrappt, wenn du jetzt so ein Campusnetz hast, ne, mit, weiß ich nicht, mehreren Gebäuden, mit mehreren Switches pro Gebäude, pro Etage, was auch immer, und du machst das ein bisschen clever, ist das natürlich schon geil, wenn du dann sagen kannst, so, ich mache jetzt hier irgendwie Firmware und lass das dann so auf ein Gebäude drauf fallen und im Hintergrund ja, machen cool. Die Switches dann so nach und nach da ihre Updates. Auch Monitoring. Monitoring ist natürlich in einem Stack wahrscheinlich einfacher, wenn man dann die ganzen Sachen zusammen aggregiert, ne, und gucken will, okay, was ist denn da so los? Ne? Das ist natürlich dann einfacher, beim Monitoring Dinge übereinander zu legen, wenn sie von eher kurz einem Switch kommen, als wenn sie von mehreren Switches kommen. Und ja, also das ist schon spannend. Also wenn irgendeiner von euch, also zumindest einen haben wir in der Hörerschaft, von dem weiß ich, dass er seine Finger häufiger mal an Arista-Sachen dran hat, und derjenige kann sich gerne mal melden, ob er damit schon mal was zu tun hatte. Das finde ich mal ganz spannend, wie sich das so in der Praxis darstellt. Weil das scheint jetzt für mich auf jeden Fall so ein Ding zu sein, womit sich Admins das Leben leichter machen können. Ich weiß nicht, also jetzt müsste man das vielleicht mal gegenüberstellen, so auch mit Aruba, ne, Central, inwieweit das da vergleichbar ist. Jetzt müsste man natürlich dann zum Beispiel CloudVision besser kennen.
Ja, richtig.
Mhm. Aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht haben wir da passendes Feedback aus der Hörerschaft.
Mhm.
Ansonsten, spannend. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir anderes da die Finger dran kriegen, weil bei HP sind sie ja quasi aus dem Portfolio rausgeflogen.
Ja, ja, ja.
Und ja.
Und noch ein Partner und noch mehr Zertifizierung für Partnerstaat, die habe ich jetzt auch nur bedingt Lust
auf. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht mehr. Ich habe genug mit dem zu tun, was wir hier haben.
Dem Hamsterrad.
Ja, und auf der anderen Seite, naja, es ist ja auch mal das, was wir den Kunden immer sagen, ne? Ein Switch ist ein Switch. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es total egal, ob du da jetzt Arista oder Aruba oder Cisco hinstellst. Die tun es alle, oder?
Ich weiß es nicht. Na, kommen sie mit Lancome um die Ecke. Nein, also das möchte ich nicht unterschreiben, dass ein Switch ist.
Nein. Also, ja, gut, also du denkst jetzt aber Moment, du denkst jetzt wahrscheinlich auch gerade an Lancome Firewalls oder an Lancome WLAN.
Ja. Ja, Lancome WLAN habe ich jetzt keine großen Erfahrungswerte mit, aber Lancome Firewalls zu viel, Lancome Router, wenn man sie als was anderes als einfache Router einsetzen möchte, ist jetzt auch nicht mehr so, nicht mehr so meins. Ja, und Lancome Switches halt. Ne?
Ja, ich bin ja ehrlich, diese Lancome Firewall hat mich ja nachhaltig verstört. Mhm. Also ich meine, da steht zwar jetzt irgendwie, weiß nicht, rot und schwarz dran oder so, ne?
Ja, aber nee, Clicky Bunti.
So also made in Germany, aber...
Policies per Drag and Drop, nein.
Nee, das fand ich irgendwie... aber nein. Also ja, wahrscheinlich haben wir uns auch nur nicht weit genug darauf eingelassen, um da die Vorteile...
Bist du mal sicher?
Nein, ich will das auch nicht aus.
Nein, ich möchte das auch gar nicht weiter, ich will das auch gar nicht weiter erörtern. Ich wollte nur einwenden, Switch ist gleich Switch, kannst du eigentlich so nicht sagen.
Bei Switches?
Weiß ich nicht.
Du musst ja schon ungefähr auch das gleiche Level vergleichen. Ja, also,
ab einer bestimmten Klasse ist ein Switch, sagen wir so. Ja, auch HP hat jetzt so Office Connect so mit Smart GUI und keine Ahnung.
Ja, aber du kannst ja jetzt nicht, also es ging mir jetzt nicht darum, irgendwie so ein Instant On 1930 oder so mit irgendeinem Cisco 9300 zu vergleichen. Das wäre ja ein bisschen unfair.
Ich bin kleinlich. Also du hast gesagt, ein Switch ist ein Switch. 1930 ist ein Switch.
Ja, okay, gut. Dann sind wir halt kleinlich an der Stelle. Und,
wir sind beide ein bisschen kleinlich manchmal. Ja. Aber das ist auch Teil unseres Jobs, von daher.
Kleinlich zu sein.
Kann ich uns das verzeihen.
Ja, wobei, das ist ja auch Server sind Server, ne? Also, oh Gott, ja, okay, komm.
Das führt jetzt zu weit.
Das führt jetzt zu weit. Haben wir uns denn schon ausreichend aufgeregt?
Nee, also.
Außer bei der Terminfindung.
Bei der Terminfindung? Also über unsere Terminfindung.
Über
hier
unsere
heute.
Terminfindung.
Ja, da.
Nee, tatsächlich.
Aufregen bringt ja auch nichts, ne?
Über irgendwas Nennenswertes habe ich mich jetzt auch noch nicht aufgeregt.
Nicht wirklich.
Zumindest nichts, was ich hier erzählen könnte.
Kannst mir gleich erzählen.
Im Off. Machen wir gleich im Off, genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Bewertet uns schön auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Ne? Gerne iTunes, 5-Sterne-Bewertungen. Wie gesagt, wir haben jetzt 36. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr noch auf 40. Das wäre ja ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Das wäre cool.
Ansonsten lasst gerne Feedback da über die üblichen Kanäle, also Mastodon, Blue Sky, per Mail, per Kommentar unter dieser Folge, was auch immer. Und da wir uns mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr nicht mehr wieder hören, wünschen wir euch allen schöne Feiertage.
Und einen guten Rutsch.
Ins neue Jahr. Keine Ausfälle zu den Feiertagen, keine Cyber Security Incidents.
Oh, hör mir auf.
Es ist Feiertagszeit, ist Security Incident Zeit.
Ja, ist ne? Also.
Weil wenn die Admins vollgefressen unterm Baum liegen, dann kommen die bösen Buben aus ihren Löchern.
Ja, toi, toi, toi.
Genau. Wir halten euch die Daumen und wenn irgendwas ist, ruft uns nicht an. Denn wir liegen auch vollgefressen unterm Weihnachtsbaum. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit.
Macht es gut.
Tschüss.
Tschüss.